wir sind ganz weit weg von dieser Realität. Also die Realität, die wir drin leben, gerade hier in der Schweiz, ist weit weg von inklusiv. Da ist immer noch sehr stigmatisiert, sehr auch Angst und Scham behaftet.
Einerseits muss ich sagen, es kommt immer auf Bereiche drauf an. Es gibt Bereiche, wo ich mich integriert fühle. Und es gibt Bereiche, wo ich einfach muss sagen, hey, wir sind noch so hinter dem Mond.
Recherchiert.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
Ich bin Marco Jörg, ich bin jetzt gerade 48 geworden, bin Vater von 3 erwachsenen Kindern, sogar schon Grossvater von meinem Enkel.
Also ich bin Simone König, ich bin 36.
Ich heiße Martina Zurkirch, ich bin auch 36, ich wohne in der Stadt Zürich und gebe Nachhilfeunterricht an Schüler.
Und ich bin Jani Merz. Und die 3 Personen, die ihr jetzt gerade kennengelernt habt, das sind meine 3 Hauptgäste von dieser Episode. Der Marco ist blind, Simona und Martina sitzen beide im Rollstuhl. Ihre Geschichte, ihre Sicht aufs Leben und ihre Gefühle gegenüber der Gesellschaft, die sind das Kernstück von meiner Recherche rund ums Thema Inklusion. Also rund um eine Gesellschaft, wo alle genau gleich dazugehören. Ich möchte in dieser Folge schauen, wie inklusiv wir in der Schweiz unterwegs sind in Bezug auf Menschen mit einer Beeinträchtigung. Ich will schauen, ob Menschen mit einem Handicap ihren Platz finden, im Alltag, im Job oder auch in der Kirche. Die Geschichte von meinen 3 Hauptpersonen, die begleitet uns hier dabei. Ich habe aber noch eine 4. Person ins Boot geholt, den Oliver Merz. Er leitet das Institut Inklusiv und hat einen Haufen Erfahrungen rund ums Thema Inklusion. Und einen Satz von ihm möchte ich gerade mal vorweg in den Raum stellen.
Die Inklusion fängt entweder im Kopf an oder sie fängt gar nicht an. Das ist wie bei anderen Sachen auch.
Inklusion ist Kopfsache, sagt der Experte. Und darum gibt es in dieser Folge auch genug Futter fürs Hirn. Zahlen, Geschichten, Tipps und ein paar Fettnäpfli, die man besser nicht reintrampelt. Ich möchte aber zuerst mit etwas anfangen, wo mich persönlich bei diesem Thema immer wieder verunsichert hat. Welches Wort für meine 3 Gäste ist eigentlich angemessen? Personen mit einer Behinderung, Menschen mit Handicap oder Einschränkung? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer ein bisschen unsicher. Und ich habe dann einfach mal ganz naiv 2 von meinen Gästen gerade selber gefragt, welches Wort sie denn selber am meisten nutzen. Zuerst Simona, dann Marco.
Verschieden, also... Ich sage eigentlich alle Wörter, aber so, ich versuche auch eigentlich mehr oder weniger von Handicap zu reden. Ich weiss nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber Teenies oder die Jungen heute, die reden halt immer von «Es ist behindert, du hast so einen Behindertenschuss gemacht» und das ist halt recht negativ, weil das wird nicht positiv bewertet, dass du etwas Gutes gemacht hast. Und von dem her ja, fühlt man sich dann halt... Ja, auch ein bisschen diskriminieren, also schon, ja. Darum,
Der Begriff Mensch, ganz einfach, weil wir sind Menschen und wir ticken alle ein bisschen anders. Und ich glaube, das Wort Behinderung ist eigentlich de facto nicht falsch. Das Problem ist mehr, Behinderung ist nicht in Form von, dass ich behindert bin, sondern ich werde von einer Gesellschaft in meinem freien Leben, in der Teilhabe, im freien Bestimmen von dem, was ich gerne möchte, behindert. Also wie eingeschränkt. Und darum benutze ich das Wort Behinderung eigentlich eher selten. Es ist mehr eine Beeinträchtigung, weil die ist tatsächlich so. Menschen mit einer Beeinträchtigung, wie jetzt auch ich, wo vollblind bin, also gar nichts gesehen, ich habe eine Beeinträchtigung. Ich kann gewisse Sachen nicht ganz so gleich machen wie jemand, der das normale Augenlicht hat. Und darum benutze ich jetzt eher den Begriff Beeinträchtigung.
Ich möchte an dieser Stelle gerade noch geschwind meinen Experten-Joker ziehen und einen Schwenk übermachen zum Oliver Merz, dem Leiter vom Institut Inklusiv. Er beratet Kirchen und Organisationen zu diesen Themen und sagt, dass die Sprache und die Wahl der Wörter eben schon einen ersten Schritt rund um eine inklusive Gesellschaft ausmacht.
Grundsätzlich ist das Wording wichtig, weil Wording hilft auch, Neue, also das Neue zu transportieren. Eine Systemveränderung auch mit anderen Wörtern zu füllen. Also zu unterscheiden, was ist denn das Alte und was ist das Neue. Mit dem Risiko, dass auch gewisses, was neu ist, gar nicht so neu ist. Aber Wörter, Begriffe helfen, um auch zu verstehen, aha, da ist jetzt irgendetwas anders geworden oder verändert sich etwas. Und die Systemveränderungen auch zu fördern und mit zu begünstigen.
Ich wollte dann vom Oliver Merz natürlich auch noch wissen, was er denn findet. Welches Wort, welche Bezeichnung denn zeitgemäss und angemessen ist?
Also das Grundsätzliche wäre wahrscheinlich zu sagen, wir sind alles Menschen und sind verschieden und das ist normal. Ungefähr so. Wir kommen natürlich von einem her. Also von einer Geschichte, wo man früher von Behinderten geredet hat oder von behinderten Menschen. Aktuell würde ich sagen, auch auf offizieller Ebene, so bunt. Und so weiter reden wir häufig oder in der Regel von Menschen mit Behinderung oder von Menschen mit Beeinträchtigung auch zunehmend. Ich rede fast lieber von Menschen mit Beeinträchtigung, weil dann kommt gerade die Frage, warum. Und dann kann ich erklären, ja, das sind Menschen, die haben eine Beeinträchtigung. Wir haben alle unsere Grenzen. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn oder im Miteinander? Und dann kann ich das erklären.
Mit dieser Variante von Oliver Merz entsteht ein automatisches Gespräch. Wir begegnen einander. Warum das matchentscheidend ist, darauf komme ich dann ganz am Schluss von diesem Podcast nochmal zurück. Ich persönlich habe mich aus diesen Überlegungen heraus für den Begriff «Menschen mit einer Beeinträchtigung» entschieden. Das hilft mir schon mal für den weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge. Jetzt möchte ich aber zurück zu meinen drei Hauptgästen, Marco, Simona und Martina. Ich steige ein mit den Geschichten von Martina und der Simona. Zwei Freundinnen, die schon einen Haufen Höchst und Tiefs miteinander erlebt haben. Und ich habe die beiden zu Winterthur getroffen. Simona König, 36, Brille, lange braune Haare, ansteckendes Lachen. Sie hat mir als erstes gerade mal ihre Geschichte erzählt.
Also ich habe eine Zerebralparese. Das ist eigentlich etwas, wo im Hirn ist, also im Kopf, irgendwie Zellen oder eine Verbindung zu einer Zelle, die nicht existiert, wo vor allem die Muskeln und einfach alles, was mit Laufen und oder nicht so tut, richtig anspringen. Und also mehr oder weniger bin ich schon, sage ich, Rollstuhlfahrerin, weil ich auch nicht frei stehen und frei laufen. Aber ich kann aufstehen und ich kann ein paar Schritte machen, wenn ich mich heben kann oder so. Aber grundsätzlich ist mein Alltag im Rollstuhl.
Simona hat einen Haufen Hilfsmittel, die sie unterstützen im Alltag. Zum Beispiel, wenn sie unterwegs ist, hat sie eine elektrische Hilfe, die ihr den Rollstuhl zieht. Oder sie hat jemanden, der sie begleitet und sie unterstützt in einer Situation. Und da gibt es dann auch Momente, die nicht ganz so einfach sind für sie.
Also vor allem, wenn ich jetzt, ja, sag mal, irgendetwas werde machen, meine Idee und hingehen und sage, ich würde gerne meine Idee machen und die Person redet immer mit meinem Begleiter, der auch mitgekommen ist und nicht mit mir. Das ist dann ein bisschen, das ist schon schräg. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne die Idee machen oder ich brauche das und nicht die Person neben mir. Sondern ja, also dann finde ich, sollte man auch mit dieser Person reden, weil sonst viel, also ja, fühlt man sich einfach, hallo, also ja, ich bin nicht blöd im Sinn von, ja, man hat vielleicht oft das Gefühl, ja, die können nicht reden oder, oh, was sagen die, vielleicht einfach die Angst, die, vielleicht eben auch Angst, aber wenn wir etwas sagen, dann stimmt das, dann muss man nicht nur die XY fragen.
Das ist für sie dann schon ein Moment, wo sie sich Gedanken darüber macht, wie gut man sie und ihre Bedürfnisse in der Gesellschaft wahrnimmt.
Es gibt immer wieder Momente, wo man so findet, hallo, ich habe es dir doch gesagt. Also, wieso fragst du jetzt XY? Aber trotzdem zum Beispiel einmal, wo mich jemand gefragt hat, wegen geht's dir? Da bin ich mit dem Rollator unterwegs gewesen. Ich habe gesagt, ja, es geht. Nachher ist ein bisschen später irgendwie eine Betreuungsperson vorbeikommen. Ja, Gott sei Dank, da haben wir da, also oder dem Kind. Also, dort habe ich dann schon gedacht, so, ich habe es dir doch gesehen. es geht. Das ist dann schon ein bisschen ärgerlich, weil man sich dann vorkommt, ja, nicht ernst genommen vorkommt.
Im Gespräch hat mir Simona noch von weiteren so schwierigen Momenten erzählt. Partnersuche, Herausforderungen beim Arbeiten. Und im Hintergrund hat Martina, die eben auch in diesem Gespräch dabei war, immer wieder genickt, weil auch sie kennt so Situationen.
Ja, wie Simona auch schon gesagt hat, wenn man mit einer Begleitperson unterwegs ist, als Rollstuhlfahrer wird man schnell mal in die gleiche Schublade gesteckt, die ist gestern gar nicht ganz auf der Höhe, also darum fragt man die Begleitperson. Ja, wenn man Begleitpersonen hat, die dort vielleicht auch ein bisschen mit Humor dran hineingehen, heisst immer, also meine Begleitpersonen sagen vielfach, sie hat zwar einen Dachschaden, aber zum Antworten reicht.
Ja, der Humor, der hilft der Martina Zurkirchen in so Momenten. Auch sie ist 36, Nachhilfelehrerin, auch Brillenträgerin, aber mit kurzen Haaren und mit einer anderen Geschichte.
Ich hatte vor 12 Jahren einen Skiunfall. Ich hatte aber nicht eine klassische Beeinträchtigung in dem Sinn. Also das heisst, ich hatte einen Unfall, ich hatte eine Lähmung, aber ich bin nicht Teilquerschnitt gelähmt. Ich gehe nicht unter Teilquerschnitt gelähmt. Ist aber im Alltag etwas so zu vergleichen.
Zusätzlich hat Martina seit Geburt eine Fehlbildung von ihren beiden Knien. Und das Gesamtpäckchen führt dazu, dass sie im Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Die Zeit nach dem Skiunfall ist auch heute noch präsent bei ihr.
Die erste Zeit war relativ so hin und her spooky gewesen. Und nachher hatte ich das Glück gehabt, dass ein guter Arbeitskollege von meiner Schwester, der selber einen kompletten Querschnitt hat, auf Brustwirbelsäulenhöhe, mich besucht hat und dann erzählt hat, was er alles macht, trotz dieser Behinderung. Und ich musste sagen, also wenn der das schafft und meine Lähmung ist viel weiter unten, also dann muss ich das auch schaffen. Also er muss sicher einen Teil. Also im Sinne von, er hat mir gezeigt, das Leben ist nicht fertig oder ist nicht schlecht, nur weil man jetzt im Rollstuhl sitzt. Und das hat mir recht viel auch Hoffnung für die Zukunft gegeben.
Eine Hoffnung, die sie häufig trägt. Es hat aber auch Momente gegeben, wo sie gehadert hat mit der Situation, wo Fragen aufgekommen sind, wo sie aber auch gelernt hat, dass es nicht auf alles eine Antwort gibt und braucht. Ich wollte von diesen beiden Frauen dann ziemlich bald auch noch wissen, wie gut sie sich integriert fühlen in der Gesellschaft. Wie inklusiv wir leben bei uns in der Schweiz aus ihrer Sicht. Und beide sagen, es gibt Bereiche, wo es gut klappt und deren, wo es happert. Martina hat gerade eine grosse Baustelle vor Augen.
Ja, also wenn ich jetzt die ÖV anschaue, also wenn ich denke, auf 1.1.2024 ist das Behindertengesetz in Kraft getreten. Die ÖV weiss es aber seit 20 Jahren. Und wenn ich mir jetzt überlege, es ist nicht nichts gegangen in den 20 Jahren, aber sie haben es nicht fertiggebracht, dass wir heute autonom reisen können. Also das heisst, wenn wir Hilfe brauchen, müssen wir immer noch anmelden. Wenn wir den Shuttle brauchen, sogar 2 Stunden vorher. Es gibt ganz viele Bahnhöfe, die man auch heute noch nicht nutzen kann oder die auch gar nie werden umgebaut, dass man sie nutzen kann. Also von dem her gesehen muss ich einfach sagen, wenn man sich überlegt, dass ganz viele Handicapierte auf die ÖV angewiesen sind, weil sie gar nicht aus verschiedensten Gründen, zum Beispiel nicht selber Auto fahren dürfen, dann muss ich einfach sagen, sind wir in dieser reichen Schweiz schon noch ein bisschen hinten.
Bei der Simona ist es vor allem die Barriere bei der Partnersuche, die für sie immer wieder schmerzhaft ist.
Vor allem jetzt auf, sage ich jetzt, im Internet. Einfach weil sehr oft, dann kommt so, ich finde es zwar mutig, nicht für mich. Wenn ich es nicht gerade am Anfang gesagt habe, dass ich im Rollstuhl bin, vielleicht erst beim zweiten Mal wählen, hat es gesagt, du hast mich angeschaut. Also da habe ich so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Oder auch, ja, niemand bin auch ich nicht bereit gewesen. Das ist klar, aber da ist schon noch eher so ein bisschen, Person mit Handicap oder vielleicht noch so ein bisschen das Muster drin. Man heiratet, man bekommt Kind.
Das sind jetzt gerade mal 2 verschiedene Beispiele, die mir die beiden erzählt haben. Momente, wo sie merken, dass es wie ein Graben gibt zwischen Menschen mit einer Beeinträchtigung und allen anderen. Ich mache hier kurze Pause. Wir hören dann Simona und Martina am Schluss nochmal. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir mal kurz auf die Zahlen schauen. Weil das hat mir persönlich schon ein bisschen die Augen aufgetan. Wenn ich schon den Begriff ins Maul nehme von Menschen mit Beeinträchtigung und allen anderen, dann schauen wir mal, wie gross die Gruppen sind. Bei den Zahlen vom Bundesamt für Statistik sieht man, dass knapp 1,8 Millionen Menschen in der Schweiz mit einer Beeinträchtigung leben. Das ist fast jede fünfte Person. Rund eine halbe Million davon gelten als stark beeinträchtigt. Für sie ist es sehr schwer oder gar nicht möglich, dass sie allein zu Hause leben. Sie wohnen oft in einem Wohnheim oder einer Institution. Der gemeinnützige Verein Pro Infirmis hat letztes Jahr einen sogenannten Inklusionsindex herausgegeben. Eine Umfrage, die zeigt, wie inklusiv wir leben in der Schweiz. Also wie gut, dass es eben gelingt, dass alle dazugehören. Knapp 1500 Personen zwischen 16 und 64 haben mitgemacht. Und die Resultate, die finde ich recht ernüchternd. 4 von 5 Menschen mit einer Beeinträchtigung sagen, dass sie sich in mindestens einem Lebensbereich stark eingeschränkt fühlen. Fast die Hälfte fühlt sich in 3 oder mehreren Bereichen eingeschränkt. Am meisten betrifft das den Bereich Politik. Knapp 3 von 4 Menschen mit einer Beeinträchtigung fühlen sich in der Politik untervertreten. Sie fühlen sich eingeschränkt und finden, dass Politikerinnen und Politiker zu wenig über sie reden und zu wenig für sie unternehmen. Platz 2 im Index ist der Bereich Arbeit. Platz 3 die Mobilität. Auch hier gibt ein guter Drittel an, dass sie sich im ÖV eingeschränkt fühlen. Mir persönlich geben die Zahlen mal einen groben Überblick. Es macht das Thema greifbarer, es gibt ihm eine Grösse und es zeigt, dass es noch einen Haufen Luft gegenüber gibt. Ich lasse das einfach mal so stehen und komme nachher noch mal darauf zurück. Jetzt möchte ich noch den Marco mit Ihnen nehmen. Er ist der, der ganz am Anfang dieses Podcasts gesagt hat, dass wir noch einen rechten Weg vor uns haben in der Schweiz.
Wir sind ganz weit weg von dieser Realität. Also die Realität, in der wir drin leben, gerade hier in der Schweiz, ist weit weg von inklusiv.
Klingt spannend, da möchte ich noch mehr darüber erfahren. Der Marco Jörg ist 48, verheiratet, hat 3 erwachsene Kinder und er ist Geschäftsführer von der Stiftung Davidienst Schweiz. Eine Stiftung, die unter anderem Menschen mit einer Beeinträchtigung arbeitet und Seelsorge und Beratung für andere anbietet. Marco selber ist seit Geburt blind. Am Anfang hat er noch ein bisschen Umriss gesehen, heute kann er hell und dunkel unterscheiden. Und auf die Frage, wie er denn eigentlich über den Begriff Inklusion denkt, da sagt er.
Also man redet ja von einer inklusiven Gesellschaft. Und Inklusion ist heute so fast ein bisschen auch ein ausgelutschtes Wort geworden, obwohl ich das eigentlich liebe, weil eigentlich das Wort Inklusion schon das ausdrückt, was wir leben sollten. Inklusive, das heisst, jeder kann eigentlich so sich sein, wie er ist, ob jetzt mit Beeinträchtigung oder nicht, ob Ausland oder nicht, ob, ja, das spielt ja dann nicht mehr so eine Rolle, weil wir eigentlich Menschen sind. Darum liebe ich den Begriff Mensch.
Ich habe ihn dann zurückgefragt, ob er sich denn auch als Mensch wahrgenommen fühlt in der Gesellschaft. Und seine Antwort, die hat mich recht berührt.
Das ist noch schwierig, um das so aufeinander zu bringen. Ich selber, durch das, dass ich sehr genau weiss, was ich kann, durch das, dass ich weiss, wer ich bin, also ich habe eine klare Identität, die ich mit mir trage, wo ich mir sehr bewusst bin und ich habe ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Und durch das trete ich halt schon anders auf als vielleicht andere, die das nicht so haben. Und so schaffe ich mir eigentlich in meinem Umfeld, in der Gesellschaft, in den Begegnungen mit dem Gegenüber, mit dem Individuum oder in Gruppen eine Respektsituation, wo ich schon den Eindruck habe, man nimmt mich in erster Linie einfach als Mensch, als Teil von dieser Gesellschaft wahr. Bis zu dem Zeitpunkt, und da muss ich vielleicht ergänzen, mir sieht man es jetzt überhaupt nicht gross an. Also man muss mich doch gut beobachten und gut anschauen, dass man feststellt, dass ich nicht sehe. Man sieht es erst dann, wenn man sehr aufmerksam meine Augen anschaut, und dann sieht man, dass die ein bisschen zittert und dass das linke Auge zum Beispiel irgendwo wegschaut, wo, also ich kann nicht so fixieren, aber in der Begegnung schaue ich, kannst du wahrscheinlich bestätigen, dazu hören, ich schaue die relativ klares Gesicht. Das habe ich so trainiert. Das ist eine Trainingssache. Ich schaue immer dorthin, wo die Stimme herkommt. Und das gibt dem Gegenüber so ein Gefühl von, ja, der widmet sich mir und die Aufmerksamkeit. Und man vergisst eigentlich, dass ich nichts sehe. Und wenn das jemand nicht weiss, dann nimmt man mich einfach sowieso grundsätzlich als normaler Mitbürger wahr. Eben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mit dem weissen Stock aufklappe oder wo ich vielleicht versehentlich irgendwo reinknalle, weil ich jetzt den Stock aus Bequemlichkeit jetzt nicht gerade aufklappe, weil ich meine, ich weiss, was durchgeht. Und dann realisieren die Leute plötzlich, oh, der hat ja eine Beeinträchtigung. Der, und dann wechselt es plötzlich vom Szenario. Dann kommt plötzlich Stigma, Behinderung. Ich sage bewusst das Wort jetzt Behinderung, weil das ist das, was im Volksmund dann sehr, sehr häufig in die Köpfe kommt. Und dann verändert sich dann plötzlich eben auch die Wahrnehmung, wie ich wahrgenommen werde. Oder ich finde vor allem auch, weil dann redet man plötzlich anders mit mir, man geht plötzlich anders um, man wird unsicher im Umgang mit mir. Und das verändert sofort auch Beziehungskultur und Beziehungsqualität.
Wenn ich Marco so zulasse, dann erinnert mich das auch an das, was Martina und Simona gesagt haben. Man schaut plötzlich die Person mit einem Handicap als hilfsbedürftig an, aber vielleicht bräuchte die Person gar keine Hilfe in dem Moment. Der Marco kennt so Situationen aus seinem Alltag, zum Beispiel dann, wenn er als Geschäftsführer mit anderen Businessleuten ein Meeting hat.
Und in dem Moment, wo sie dann feststellen, der sieht ja gar nichts, passiert meistens in den Meetings, wenn ich meine Brailleschriftblätter für ihn nehme und die Leute merken, oh, wow, krass. Dann merke ich plötzlich, wie die Leute wie einen überdrehten Respekt bekommen. Also das ist fast das andere Negative, dass man dann so einen Respekt von dieser Situation, wow, der ist blind und der kann das sogar noch das, das wird dann fast wie überstilisiert. Also dann werde ich auch wie überbewertet. Und das ist genau gleich unangenehm, wie es umgekehrt, wo ich halt auch erlebe, dass ich im Zug sitze, ich bin schon am Fahren, habe den Stock zusammengeklappt und dann sitzt irgendjemand mir vis-à-vis entgegen, fährt ein normales Gespräch an, also sofern wir das heute noch an, wenn die Stöpsel in den Ohren haben, aber ein normales Gespräch an mit mir führen und dann beim Aussteigen klappe ich meinen Stock auf und dann verändert sich das Gegenüber plötzlich zum Hilfebringer, also wo dann plötzlich das Gefühl hat, oh, der ist ja blind, dem muss man helfen und dann völlig ein übersteigertes Stigma kommt von, da muss man jetzt mega aufpassen, dass er hier nicht reintätscht, ja, kann denn der aussteigen? Ja, und dann kommen so lustige Fragen wie, ja, können Sie allein Zug fahren? Dabei bin ich eigentlich schon seit Bern auf Zürich allein im Zug gefahren und so. Es sind wie beide Seiten, wo so ihre Skurrilität haben.
Für mich sind das zwei Beispiele, die zeigen, nach inklusiv, dass alle dazugehören, egal woher das sie sind und was sie mitbringen, tönt das nicht wirklich. Wir sind sogar weit entfernt davon im Alltag, so sagt der Marco. Ich habe ihn dann auch noch gefragt, wie er das bei den Kirchen sieht. Er ist regelmässig in Kirchengemeinden unterwegs, macht Musik oder predigt. Und meine Frage an ihn, gibt es denn einen Unterschied zu der Gesellschaft? Macht Kirche irgendetwas besser oder schlechter?
Ja gut, was ist denn Kirche? Ist Kirche dann etwas anderes als das Abbild unserer Gesellschaft? Eigentlich wahrscheinlich nicht, auch wenn wir das manchmal uns ein bisschen vorgaukeln wollen, dass wir in diesen Kirchen die besseren Menschen sind, weil wir in die Kirche gehen. Es sind ja gleich Herr und Frau Meier, und, wo man sonst auf der Straße sieht. Also die, die ich heute auf der Bushaltestelle treffe, ist gross im Ganzen die Leute, die ich im gleichen Kontext am Sonntag oder wenn auch immer in den Angeboten von einer Kirchenlandschaft sehe. Insofern ist das Verhalten auch nicht anders. Also es ist eigentlich genau das Gleiche. Und ich bin auch nicht anders als beeinträchtigter Mensch, als wenn ich jetzt in einer Kirche bin oder nicht in einer Kirche. Also ist genau das Gleiche.
Wir könnten jetzt eine These aufstellen, dass natürlich Jesus selber ein Vorbild vorlebt, wo jetzt jemand, der in eine Kirche geht und sagt, ich bin Christ, vielleicht dort noch ein bisschen mehr würde abkupfern, aber das auch nur in der Theorie, oder? Aber ich meine, du bist ja unterwegs, auch musikalisch, immer wieder in Kirchengemeinden. Aber du würdest sagen, wenn du jetzt dort trainiert denkst, nein, eigentlich in der Kirche gibt es genau die gleichen Vorurteile und Fettnäpfchen und es ist eigentlich genau das Gleiche.
Meine Erfahrung zeigt es einfach, dass es unterscheidet sich überhaupt nicht. vielleicht probiert, ja, aber das ist sehr, sehr, sehr personenabhängig. Es gibt vielleicht eine Ansammlung oder eine größere Anhäufung von Menschen, die bewusster möchten, die anderen wahrnehmen. Das kann sein, dass das ein Phänomen von Kirche ist, dass in der Kirche eine Konzentration ist oder eine stärkere Kondition von bewusst lebenderen Menschen, die probieren, ihren Mitmensch, ihr Umfeld bewusster wahrzunehmen und durch das die Chance grösser ist, den Effekt zu erreichen, dass man Inklusion oder eben das Miteinander unterwegs sein eher kann thematisieren und konkret kann auch angehen. Aber im Prinzip sind sie genau gleich die Menschen wie überall auch.
Wir haben dann im Gespräch weiter zusammen austauscht. Marco Jörg hat mir von Situationen erzählt, wo er zum Beispiel in der Kirche am Arm gepackt wird und man ihn irgendwo herzerrt und auf einen Stuhl setzt. Mittlerweile nimmt er es mit Humor oder braucht so Situationen gerade für ein Gespräch.
Ich tue es weder kritisieren, noch tue ich irgendwo komisch reagieren probieren, sondern ich probiere eigentlich, wenn es Zeit erlaubt oder die Situation, probiere ich die Menschen in einen Dialog zu führen, um mehr über die andere Person und über die Reaktionsweise zu erfahren. Warum hat sich jetzt das plötzlich geändert? Und durch das einerseits mehr auch in das Gegenüber verstehen und auf der anderen Seite aber auch meine Sichtweise oder mein Leben, meine Realität können weiterzugeben, so ein bisschen eine Brücke zu bauen. Also mein Ziel ist eigentlich, ich empfinde mich als Brückenbauer auf dieser Welt, zwischen der Welt, in der ich mich drin befinde, wo halt schon gewisse Sachen vielleicht ein bisschen anders sind oder anders gemacht werden müssen, zu der Welt von den vermeintlich nicht Beeinträchtigten, wobei eben vermeintlich, weil jeder irgendwo auf dieser Welt rumläuft mit einer Beeinträchtigung. Die einen sieht man besser und die einen Beeinträchtigungen nimmt man einfach nicht so wahr.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf eine Ebene höher wechseln. Nach diesen drei Geschichten möchte ich nochmal den Schwenk über zum Oliver Merz machen, einem Experten rund ums Thema Inklusion. Ich habe ihm von Simona, Martina und Marco erzählt. Ich habe ihm geschildert, wie sich die drei fühlen. Und er sagt, es gibt beim Thema Inklusion wie zwei Ebenen. Die individuell, wie sich jemand fühlt, und dann gibt es die übergeordnete Ebene. Was sagt die Forschung oder zum Beispiel ein Bericht von der UNO oder dem Bund zum Thema Inklusion? Als Experte kennt er diese Studien und Berichte. Es gibt auf dieser Ebene wenig Positives. Dafür ein Haufen Baustellen.
Es sind schon hartnäckige Probleme, schon nur gemäss diesen Studien im Bereich, also generell, dass man sich diskriminiert fühlt, das Gefühlsebene. Im Alltag die Eindruck hat, ich bin nicht gewünscht, ich werde eher ausgrenzt, benachteiligt. Und das geht dann konkret zum Beispiel zur Politik, wo man die Eindruck hat, man wird nicht vertreten oder zu wenig, man wird nicht wahrgenommen. Eben, man findet zum Beispiel kaum Wohnraum, der passt für meinen Rollstuhl, vor allem bezahlbare. Eine Arbeitsstelle im ersten Arbeitsmarkt ist immer noch eine grosse Herausforderung, gemäss der Erfahrung der Betroffenen. Das deckt sich eben auch mit vielen Drittbeobachtungen, oder, von aussen. Ja, Probleme sind gross und fangen wahrscheinlich beim ganz Allgemeinen an. Bei Haltungen, bei Überzeugungen, gerade auch in der Kirchenszene. Einseitige Heilungslehren zum Beispiel zum Thema Behinderung sind eine grosse Herausforderung immer noch. Dass Leute als Heilungsobjekt gesehen werden, wo man beten für sie, dass sie gesund werden. Und es gar nicht mehr interessiert, wie es ihnen eigentlich geht und was sie sonst noch für Bedürfnisse hätten. Ob sie mit ihrer Situation vielleicht sich arrangiert haben und gut drankommen. Ja, es ist breit, oder? Es fängt bei Vorbehalt, bei so diffusem an. Vorurteil, eine Kultur, die ausgrenzt. Und geht dann bis zu fehlendem Willen und einem Haufen praktischen Zeugen, fehlende Rampen und so weiter.
Also ich muss an dieser Stelle schon mal geschwind durchschnaufen. Es hat so die Tendenz, dass es einem erschlägt, wenn man so viele Baustellen auf einmal sieht. Ich möchte den Punkt von der politischen Ebene aber noch mal aufnehmen. Ich habe recherchiert und nachgeschaut und gesehen, da gibt es verschiedene Vorstöße, dass man diese Baustellen eben doch kann reduzieren kann. Ich picke drei Punkte raus. Erstens gibt es seit 2004 in der Schweiz ein Behindertengleichstellungsgesetz. Im Dezember letztes Jahr hat der Bundesrat eine neue Revision präsentiert. Als zweites haben verschiedene Organisationen angefangen, Unterschriften zu sammeln für die Inklusionsinitiative. Ein Vorstoss, der Menschen mit einer Beeinträchtigung noch mehr Recht geben soll. Zum Beispiel am Arbeitsplatz oder bei Massnahmen, die sie im Alltag unterstützen können. Bis im Oktober dieses Jahr werden Unterschriften gesammelt. Wenn es klappt, dann gibt es eine nationale Abstimmung. Und als drittes hat der Nationalrat jetzt gerade Anfang März von diesem Jahr entschieden, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung beim Wohnen die gleichen Wahlmöglichkeiten sollen haben wie alle anderen. Die Idee wäre, dass sie mit Leistungen unterstützt werden und so können unabhängig von einer Institution einen Ort zum Wohnen suchen. Ich habe den Oliver Merz dann aber auch noch geschwind auf die Kirche angesprochen und den Satz von Marco, dass die Kirche eben nicht weniger von diesen Baustellen hat. Er hat eine ähnliche Sicht.
Also erstens ist klar, die Kirche ist Kind von ihrer Zeit. Und sie hat in aller Regel ähnliche Probleme und häufig vollzieht sie die Veränderungen zur Besserung auch langsamer, leider, häufig langsamer als Gesellschaft. Vielleicht auch gewisse Veränderungen zum Verschlechtern, oder? Langsamer, das kann auch sein. Aber es ist schon so, einerseits hätten wir eine Ressource mehr, also den Glauben, die Religion, biblische Texte, die so inklusiv sein können, eine inklusive Gemeinschaft beschreiben, die Herausforderungen nicht verschwiegen. Also man hätte viele, die uns helfen können. Eigentlich. Und ich bin eigentlich auch ein bisschen frustriert darüber, dass das nicht mehr dazu führt, dass wir wirklich voraus sind. Dass wir deutlich voraus sind im Vergleich zu der Gesellschaft. Als Kirchen. Aber es gibt schon viel zu tun. Ein Beispiel, ich hatte letzte Tage geleitet das Tagesseminar und es sind Menschen mit Beeinträchtigung im Saal gewesen. Und beim Mittag dann nicht dabei. Also nicht mit allen zusammen dabei. Und irgendwann habe ich gemerkt, aha, die können gar nicht in den unteren Stock kommen mit dem Rollstuhl und sind darum heim. In der eigenen Kirche gemeint. Und das sind alle erschüttert gewesen. Wir sind alle erschüttert gewesen und gemerkt, das gibt's ja nicht, oder? Niemand hat's gecheckt. Eigentlich ist es klar gewesen, es geht nicht. Es hat zwar einen Lift, aber mit dem Rollstuhl kommst du nicht dort runter. Und das meine ich jetzt, oder? Die Betroffenheit hat schon so viel ausgelöst und gesagt hat, das dürfte eigentlich nicht sein, oder? Jetzt müssen wir irgendetwas unternehmen.
Das wäre also mal ein Ansatz, ein Lichtblick. Aus einer Betroffenheit raus etwas unternehmen. Ich glaube, in dem Fall, jetzt, wo Oliver Merz geschildert hat, wird die gleiche Situation nicht mehr eins zu eins so nochmal passieren. Und doch, in mir innen habe ich immer noch das Gefühl von, was kann ich jetzt schon machen als Unterschied? Ich habe den Inklusionsexperten auch noch gefragt, ob es ihn nicht auch fast erschlägt.
Also generell gesprochen, ja. Man muss immer sagen, im Einzelfall versuchen wir ja, du und ich, am Boden unser Bestes. Und da gibt es auch gute Beispiele. Und die versuchen wir ja zum Beispiel in einem Dokumentarfilm, der das Jahr fertiggestellt wird, auch zu zeigen. Mindestens mal auf einen Kirchenkontext. Wo läuft es denn gut? Auch die Herausforderungen nennen, Barrieren, die man beseitigen und Hindernisse, die man eigentlich sollte und auch zu einem grossen Teil könnte überwinden. Aber auch zu zeigen, wie gehen wir denn um mit Sachen, die wir nicht bewältigen können.
Transparent und ehrlich heranschauen, zeigen, was klingt und wo die Baustellen sind, das ist ein Teil der Arbeit von Oliver Merz und seinem Institut inklusiv. Zusammen mit dem Verein Glaube und Behinderung arbeitet er jetzt eben an dem Dokumentarfilm, den er gerade erwähnt hat. Eine Art ein Porträt von ungefähr 15 verschiedenen Menschen mit Beeinträchtigung, die über ihre Geschichte und ihre Hürden im Alltag reden. Ein Filmprojekt, das eine Inklusion in der Kirche fördern soll.
Also einerseits wissen wir einiges, was happert. Wir wissen auch, wo wir heute ansetzen können. Eben zum Beispiel mit Haltung verändern, Kultur verändern. Es gibt Leute, die sagen, die eigentliche Vision zu diesem Thema ist Kultur. Also es geht nicht darum, wunderschön zusammen zu sein und Harmonie zu haben, sondern und einen Haufen Barrieren abzubauen, sondern eigentlich ist klar, es geht um unser Miteinander. Also es entscheidet sich alles daran, wie wir miteinander umgehen. Ob wir uns wahrnehmen, ob wir uns wertschätzen, mit den Möglichkeiten und Grenzen, die wir haben, oder nicht. Und dort wird schon alles ermöglicht, oder wird die Tür aufgestossen und dann suchst du Wege und versuchst mit dem umzugehen, was nicht geht, oder es fängt gar nicht an.
Das wäre dann eine verpasste Chance, wenn es gar nicht erst würde anfangen, sagt der Inklusionsexperte. Ich habe ihn dann noch gefragt, was sein wichtigster Tipp ist, dass wir inklusiver miteinander unterwegs sein können. Er fasst das mit drei einfachen Begriffen zusammen.
Ich rede einmal von den 3 B, also von Begegnung, die es braucht. wo Beziehung daraus wird, im besten Fall der Freundschaft. Und aus dem heraus kommt automatisch nachher der Wunsch, wir wollen das zusammen, also das dritte B, beteiligen. Wir wollen Sachen zusammen machen. Und dann kommt es zu dem, oder? Dann kommt es, dass du plötzlich merkst, ah, der braucht das. Und ich brauche vielleicht das. Und das kann ich auch geben. Vielleicht kann er mir etwas anderes geben oder sie. Und es muss in die Gänge kommen. Aber es braucht überhaupt, dass das möglich wird. Es braucht, dass wir Räume haben, dass wir zugänglich sind, damit die Begegnungen können überhaupt stattfinden, wo nachher Beziehungen daraus werden, Freundschaften, und wo man nachher die Sachen zusammen machen will und sich beteiligen gegenseitig.
Ich gehe nochmal zurück zu meinen drei Gästen, Marco, Simona und Martina. Ich habe die Situationen, die sie im Alltag erleben, vor Augen. Alle drei haben mir von ihren Momenten erzählt, wo man sie in eine Schublade steckt. Hilfsbedürftig, man nimmt sie nicht ernst, man hat den falschen Respekt. Und ich habe auch mit ihnen darüber geredet, was ihnen denn helfen würde, wenn man die drei Bs, so wie es der Oliver Merz jetzt gesagt hat, könnte umsetzen. Und ein Punkt, wo der Simona sehr wichtig ist, dass man sie als Person wahrnimmt.
Dass wir auch Menschen sind. Eigentlich genauso Menschen wie andere Menschen also sind. Oder normale Menschen, wenn man es so will sagen. Und ja, dass wir uns eigentlich normal umgehen. Ja, genau. Einfach die Offenheit, auch uns zu fragen. Also ich gebe gerne Antwort. Es gibt natürlich auch andere, aber ja, den Mut haben, wirklich auch zu fragen. Oder ja, offen. Eben, wir beißen nicht.
Ich merke an dieser Stelle, dass mit dem Fragen ist auch ein wichtiger Punkt für mich selber. Wie oft habe ich schon jemanden beobachtet, in eine Schublade gesteckt, aber einfach nicht nachgefragt? Ich war verunsichert, gehemmt und das habe ich auch Simona und Martina so geschildert. Ihre Sicht hat mir eingeleuchtet.
Wenn dich irgendetwas interessiert, wieso bist du im Rollstuhl oder mehr so das, dass halt, oder dass man, wenn man ein Kind hat und so denkt, oh, das darf ich sicher nicht fragen, lernt das Kind. Soll fragen, warum bist du im Rollstuhl? Und Kinder nehmen das ganz einfach. Also, ja, dann kannst du das ganz einfach erklären. Und auch Erwachsene, die wirklich interessiert sind, sollen doch fragen. Ja, wir sagen schon, wenn wir etwas nicht antworten. Das auf jeden Fall, ja.
Man merkt zum Teil allein nur schon an den Blicken an, dass die Leute 1000 Fragen haben, aber sie sich nicht getrauen zu fragen. Also, ich habe das zum Teil wirklich schon fast am Gesichtsausdruck ablesen. Und dort ist es halt eben schön mit den Kindern. Die sind gnadenlos ehrlich, direkt und fragen geradeaus. Da hat schon manches Kind die Mami oder der Papi in eine saumässig verlegene Situation gebracht. Aber ich finde das immer unschön. Sie sind einfach ehrlich.
Fragen stellen, neugierig sein, ohne Barrieren aufeinander zugehen, von beiden Seiten her, das ist der Simona und der Martina ein grosses Anliegen. Und wenn daraus mal ein skurriler Moment passiert oder jemand in ein Fettnäpfchen steht, dann hilft auch der Humor.
Ich nehme vieles mit Humor und vor allem, dass ich es den Leuten auch erkläre. Also zum Beispiel, wenn man gefragt wird, für Aussenstehende sieht es vielleicht jetzt super mühsam aus, wenn ich eine Rampe muss drauf fahren muss. Dass ich müsste knurzen. Und ich werde dann oft gefragt, brauchen sie Hilfe? Und wenn ich sage nein, aber ich würde doch so gerne helfen. Ja, es ist nicht jede Hilfe wirklich eine Hilfe. Und wenn es dann noch so weit geht, dass dann einfach hinten geschoben wird, ist es erstens mal sehr übergriffig. Und zweitens sage ich dann immer, hey, wenn wir alles machen lassen, dann können wir am Ende des Tages gar nichts mehr und dann sind wir noch behinderter oder noch eingeschränkter. Und für uns ist vieles halt einfach tägliches Training. Aber für Aussenstehende sieht es aus, als würden wir uns abmühen.
Und was würde denn jetzt in dem Moment helfen? Was wäre die angemessene Reaktion von jemandem, wo dich jetzt so trifft?
Es nicht auch akzeptieren. Also, wenn man, meistens ist es eigentlich so, dass wenn man Hilfe braucht, dass man auf die Leute zugeht, weil es ist ja klar, wenn ich nur da hocke und warte, ich habe kein Schriftband auf der Stirn, wo steht, ich brauche Hilfe. Aber wenn ich Nein sage, dass man das Nein auch akzeptiert.
Mir leuchtet das ein. Es geht ums Thema Grenzen setzen und die Grenzen dann auch respektieren und nicht verletzen. Ein Thema, wo auch bei Marco im Alltag aufploppt. Ich habe die Situation vorher schon mal angetönt. Der Moment in einem Gottesdienst. Der Marco kommt in den Raum rein, es packt ihn jemand am Arm, schlägt ihn durch den Saal durch und setzt ihn irgendwo an einen Platz. Ohne, dass man ein Wort miteinander austauscht.
Du siehst nicht, wo man dich dann hinschiebt. Du siehst nicht, wo man dich herplatziert. Dass dann vielleicht ein bisschen heftige Reaktionen geben kann. Oder sich dann halt auch Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung nicht mehr getrauen, Angebote zu besuchen von einer Kirche. Weil sie, für uns kann das eine negative Erfahrung zeigen. Also, das kann sein, dass sich das abspeichert als das ist etwas Negatives. Und da gibt es leider viele, die jetzt vielleicht nicht so kommunikativ und extrovertiert sind, wie jetzt ich das darf sein, die dann lieber dort die Veranstaltungen und Ortschaften meiden, weil sie das nicht immer erleben wollen. Mhm. Und dem kann man entgegenwirken, indem man viel mehr auf die Leute zugeht, sich vorstellt. Das darf ich nicht vergessen, wenn du nichts siehst, weißt du gar nicht, wer vor dir steht. Ist ja schön, wenn man den Namen hört. Ich heiße so und so, ich bin der und der. Darf ich Ihnen helfen? Schön sind Sie da. Möchten Sie irgendwo sitzen? Einfach schwätzen.
Einfach schwätzen. Tönt so simpel, aber das dann umsetzen, nicht immer einfach.
Wenn du auf einen Menschen zugehst, mit Wertschätzung, mit echtem Interesse an einem Mitmensch, mit Aufmerksamkeit, ihn einfach mal zuerst beobachten, ihn wahrnehmen, dann trampst du auch viel weniger irgendwelche Fettnäpfchen rein. Und ich glaube, der Appell, den ich habe, ist, einmal zuerst einfach Menschen beobachten und mutig sein und auch nicht immer alles so wahnsinnig persönlich nehmen. Auch wir, die eine Beeinträchtigung haben, haben einmal gute und einmal weniger gute Laune. Und manchmal sind die Antworten auf eine Frage halt nicht so toll, weil man jetzt einfach gerade eine schlechte Laune hat oder müde ist. Ich glaube, einfach das Gespräch und der Dialog untereinander, der ist entscheidend. Und sich von dem auch nicht abbringen lassen. Ausprobieren, Mut haben.
Mir hilft das. Mit dem kann ich etwas anfangen. Ausprobieren, Mut haben und Fragen stellen. Einfach schwätzen. Ganz praktische Tipps, die das grosse Thema der Inklusion auf den Boden abholt. Ein guter Ansatz, dass sich die knapp 1,8 Millionen Menschen in der Schweiz mit einer Beeinträchtigung auch als Teil dieser Gesellschaft fühlen. Das ist mein Teil, den ich beitragen kann. Was ist deine? Recherchiert.
Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir könnten recherchieren?
Schreibt uns via Kontaktformular auf
rfmedien.ch/podcast.